Börsenradio Network AG.
Guten Tag, ich bin Uwe Eilers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen in Bad Homburg.
Wie viel Geopolitik verträgt die Börse? Aus der Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Ja, und wann wird aus Nervosität ein echter Strategiewechsel im Depot? Wann muss das so sein? Genau darüber spreche ich jetzt mit Uwe Eilers aus Frankfurt. Die Lage ist angespannt, aber der Markt kippt nicht panisch weg. Brent liegt weiter bei um die 103 US-Dollar, WTI bei 95. Die US-Börsen haben am Dienstag trotz Ölpreisauftrieb leicht im Plus geschlossen. Krieg und Öl belasten, aber der Markt spielt gleichzeitig schon wieder das Szenario, naja, nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Alles, wie würden Sie die Lage im Iran momentan einordnen? Ist das für die Börse schon ein echter Regimewechsel bei Risiko oder immer noch, naja, nur eine geopolitische Prämie auf Zeit?
Die Anleger scheinen offenbar ein sehr großes Vertrauen in die amerikanischen militärischen Fähigkeiten zu haben und gehen davon aus, dass die Straße von Hormuz vielleicht auch innerhalb einer sehr kurzen Zeit wieder geöffnet wird für die Schifffahrt und angeblich dann auch oder möglicherweise dann keine Gefahren mehr lauern von Seiten der Iraner. Und da muss man abwarten, ob das dann tatsächlich so ist. Also das ist letztendlich die Hauptfrage, weil das ist auch die Hauptfrage, wie hoch der Ölpreis sein wird auf Dauer. Und naja, davon abgesehen, es gibt auch Düngemittel in riesen Maßstab, die durch die Meerenge müssen. Also es ist nicht nur Öl.
Diskutieren wir mal zwei Szenarien. Was kann denn passieren? Einmal, wenn sich die Marktlage überraschend beruhigt und die Gegenseite, wenn es weiter eskaliert. Starten wir mit eins, wenn sich die Lage beruhigt. Was würde an den Märkten zuerst drehen? Öl, Zinsen, zyklische Aktien oder einfach nur die Nerven der Anleger?
Ja, die Frage ist ja, wann beruhigt sich das Ganze? Beruhigt sich das, sobald vielleicht nicht mehr so viele Drohnen oder Raketen in Richtung der Straße der Hormuz geschossen werden? Oder beruhigt es sich erst dann, wenn auch ein Regimewechsel im Iran entsprechend stattgefunden hat? Das ist die Frage. Und weil ich denke, solange das bisherige Regime an der Macht ist, werden die alles tun, um die Straße von Hormuz weiterhin zu beschießen, weil sie wissen, wie empfindlich das für den US-Präsidenten ist. Schließlich stehen da die Kongresswahlen im Herbst an. Und die erhöhte Inflation, die natürlich jetzt momentan erhebliche Auswirkungen hat, die macht sich bei den Bürgern bemerkbar. Und das ist eines der Hauptthemen, was er bekämpfen wollte in seiner Amtszeit, die Inflation. Und stattdessen steigt sie immens weiter an durch die höheren Energiepreise. Und das ist eben die Zwickmühle, in der Trump steckt. Und diese Zwickmühle kennen die Iraner natürlich sehr, sehr gut. Deswegen muss man abwarten, ob das wirklich so einfach geht. Und ich denke und ich fürchte, dass die ganze Geschichte erheblich länger dauern wird als gedacht. Und auch die Israelis sprechen von mindestens Ende Mai als Zeitraum, was sie benötigen, um dort wirklich voranzukommen.
Mhm. Drehen wir es mal hoch. Was ist, wenn es weiter eskaliert? Also nicht nur der Kanal zu ist, der Ölpreis selbst in der Höhe. Das kann ja auch Vertrauensschaden nicht nur in die Weltkonjunktur bedeuten, sondern mehr passieren. Also könnten ja mehrere Länder hineingezogen werden in diesen Konflikt.
Eine weitere Eskalation sehe ich gar nicht. Das ist meines Erachtens ausgeschlossen. Nämlich, ob da jetzt noch möglicherweise die Emirate oder Saudi-Arabien mit einsteigen, das spielt eigentlich keine Rolle. Die Hauptfrage ist, gibt es noch einen weiteren Verbündeten vom Iran, der da einsteigen könnte? Und weder die Russen sehe ich dazu. Ich meine, die haben weder Geld noch Kapazitäten, da irgendwie zu unterstützen. Und die Chinesen, wie als lachender Dritter, haben da gar keinen Bedarf, irgendeine geistliche Führungselite zu unterstützen. Die Chinesen sind ja doch eher gegen jegliche religiösen Fanatiker. Also deswegen, denke ich mal, haben sie keine Unterstützung. Also wird es auch keine Eskalation geben können.
Okay, aber schöner Begriff. China, der lachende Dritte. Also, halten wir fest, die Straße von Hormuz ist Nadelöhr der Welt. Energie, das ist klar. Wie reagiert ein Vermögensverwalter in so einer Phase ganz konkret? Haben Sie abgesichert, Cash erhöht, Qualität gekauft? Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
Wir haben gleich an dem Montag, nachdem es am Wochenende passiert ist, uns zusammengesetzt und überlegt, müssen wir etwas tun und sind zum Ergebnis gekommen, wir müssen gar nichts tun. Warum? Weil wir hatten unsere Aktienquoten schon aufgrund anderer Gründe deutlich heruntergefahren, nämlich, dass die Aktienmärkte insgesamt relativ teuer geworden waren schon. Und deswegen sind die Aktienquoten bei uns schon auf dem niedrigsten Stand seit einigen Jahren wieder. Und somit haben wir überhaupt kein Problem damit. Und weiter runterfahren, da haben wir jetzt keine Leidenswürdigkeiten gesehen. Wir sind sehr entspannt, haben sehr gute Performance-Daten.
Wo liegt die Quote?
Es kommt auf die jeweilige Investition an, aber im Regelfall eher bei 50% des Normalumfangs.
Das heißt, Sie haben viel Liquidität oder in welcher Form parken Sie die?
Liquidität in der Regel oder kurz laufende Bundesleihen, das ist eher das Invest. Für diese Zeit, wo wir einfach warten, bis wir wieder Einstiegskurse sehen. Wir haben zwar sehr, sehr vereinzelt jetzt mal Kleinigkeiten gekauft, aber das war jetzt noch nicht viel in diese Phase, wo es runterging.
Naja, man kann ja noch ein bisschen warten, man weiß ja nicht, was wo passiert. Märkte gehen seitwärts, das ist spannend. Haben Sie sich zuletzt eher defensiv oder europafreundlich positioniert?
Naja, wir haben bereits im November, Dezember 2024 die US-Quoten deutlich zurückgefahren gehabt, von 65 auf rund 45%. Aktuell ist die US-Quote bei rund 40% unserer Invests. Also das heißt, wir haben sehr niedrige US-Quoten die ganze Zeit schon. Und das hatten wir dann zu der Zeit in Richtung Europa primär geschiftet. Ein wenig auch Richtung China und Indien. Aber somit sind wir sehr gut aufgestellt, was uns auch im letzten Jahr sehr stark geholfen hat. Also wir haben wenig Exposure gehabt in den USA, sodass wir da einfach gut durchkamen.
Ja. Diese Woche haben wir eine ganze Reihe von Notenbanken. Fed, Bank of England, Bank of Japan, EZB. Ja. Die Notenbanken sitzen gerade irgendwie in der klassischen Ölpreisfalle. Inflation hoch, Wachstum schwach und egal was sie tun, irgendwie tut's weh. Wahrscheinlich zu vermuten, dass sie gar nichts tun, oder?
Preisstabilität ist Hauptthema für alle diese Notenbanken. Und das bedeutet natürlich, dass sie in keiner Form die Zinsen senken können bei diesen erhöhten Inflationsraten. Im Gegenteil, sie müssten eher eigentlich überlegen, die Zinsen zu erhöhen, aber in der Hoffnung, dass der Krieg vielleicht nicht ganz so lange dauert, werden sie wahrscheinlich erstmal rein gar nichts tun. Aber de facto sind sie, wie Sie schon sagen, in der Zwickmühle und müssen aber irgendwie gucken, dass sie das irgendwie halbwegs vernünftig begründen. Aber wie schon gesagt, ich denke, die Begründung ist die, die ich gerade eben genannt hatte.
Okay, wechseln wir das Thema so ein bisschen, kommen wir zur KI-Story sozusagen. In so einem Umfeld, der Unterschied zwischen Fantasie und Cashflow wird immer sichtbarer. Anders gefragt, trennt der Markt jetzt endlich Spreu von Silikon? Und es gibt einen neuen Begriff, FOBO, the fear of being obsolete, dass quasi KI-Ideen Software schlägt.
Gut, ich meine, KI, man muss ja mal erstmal definieren, was ist alles KI. Es gibt so viel, was unter dem Begriff KI fällt. Und es ist einfach so, dass nichts von heute auf morgen passiert. Weder in den großen Unternehmen noch irgendwo anders. Natürlich wird jeder irgendwo in der Lage sein, die normale KI primitiv zu nutzen. Bedeutet eben, ob das jetzt ChatGPT ist oder die Wettbewerber, einfach mal irgendwelche Fragen stellen und dann Antworten bekommen. Aber das ist natürlich nur ein klar, mini kleiner Teil. Aber klar, KI kann natürlich auch Softwarebausteine tatsächlich programmieren. Aber man muss halt schauen, ist das wirklich das, was man schon einsetzen kann? Und ist das schon so ausgereift? Und wenn ja, wann wird das wirklich auch in der Breite eingesetzt? Aber ich denke, das wird nicht irgendwelche Softwarehersteller ersetzen, sondern wird eher Softwarehersteller in die Lage versetzen, das Ganze kostengünstiger zu bauen.
Ja, ja, trotzdem sind ja KI-Softwareaktien oder Softwareaktien gefallen. Wir haben sie schon öfters unterhalten. Sie waren ja schon im Herbst sehr vorsichtig mit Investitionen in KI. Warum?
Wir hatten ja tatsächlich im November KI deutlich runtergefahren. Vorher hatten wir schon den Tech-Sektor insgesamt runtergefahren und wie schon sagte, gerade im November KI nochmal deutlich reduziert, weil es ist und war ein Hype, der einfach da zu stark nach oben getrieben wurde. Und ich denke nach wie vor, dass es recht teuer ist, dass da noch nicht klar ersichtlich ist, ob da überhaupt diese ganzen Investitionen, die da angekündigt und hoffentlich getätigt werden, da die Gelder wieder rauskommen, ob die Cashflows wieder reinkommen. Also ich habe da so meine Zweifel, weil irgendjemand muss es bezahlen letztendlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der User letztendlich, der dann vielleicht der Profiteur ist, da wirklich dieses komplett bezahlt. Und somit habe ich meine Zweifel, ob die Zahlen dann so kommen werden, wie da gewünscht ist. Also ich und wir sind da insgesamt weiterhin eher vorsichtig.
Zum Schluss fassen wir mal zusammen. Für Privatanleger, Ölpreis hoch, Inflation hoch, Krieg. Was ist in solchen Phasen der größte Fehler für Privatanleger? Zu spät verkaufen, zu hektisch umschichten oder Nachrichten mit Strategie zu verwechseln?
Naja, ich meine, die Nachrichten, die sind natürlich alle kurzfristig, die wir hier sehen. Selbst wenn es ein paar Monate sein wird, ist das natürlich alles relativ kurzfristig, was man hier sieht. Die Hauptfrage ist letztendlich eine ganz andere, nämlich wie werden sich insgesamt die Zinsen entwickeln auf Dauer und wie wird die US-Wirtschaft oder auch die europäische Wirtschaft auf Dauer tatsächlich sich entwickeln. Und da muss man eher genau schauen, weil diese Störfeuer, da sind die natürlich erstmal kurzfristig sehr wichtig, aber auf Dauer werden die nicht unbedingt so relevant sein. Aber die US-Wirtschaft, wie sie sich entwickeln wird, da muss man genau hinschauen, weil es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also es gibt das Hauptwachstum nach wie vor wohl über den Bereich Technologie. Und ob das so bleibt, muss man schauen.
Vielen Dank, Uwe Eilers, ein sehr entspannter Vermögensverwalter von Frankfurter Vermögen. Danke.
Ja, vielen Dank auch.
Börsenradio Network AG.